Radio Okawelle. Das Radio für die Region Braunschweig.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Okawelle. Willkommen zur Sendung des Friedenszentrums Braunschweig. Im Studio verantwortlicher Redakteur ist Hans Kottke.
Meine Gäste heute im Studio von Radio Okawelle sind Ulrike Schmitz, Brigitte Nottenkemper und Burkhard Jäger vom Friedenszentrum Braunschweig. Unser Thema heute lautet der Konfliktherd Nordkorea und im Anschluss eine Buchbesprechung der Kriegstagebücher von Astrid Lindgren. Unsere heutige Sendung beschäftigt sich mit dem Problem Korea. Ihr habt im letzten Rundbrief mehrere Stellungnahmen vom Friedenszentrum-Mitgliedern zum Nordkorea-Komplex vorangestellt. Das zeigt den Stellenwert des Themas in euren Diskussionen. Was haben wir eurer Meinung nach für die weitere Entwicklung dieses Konflikts zu erwarten? Welche Entwicklungen haben zu dieser Problematik Nordkoreas geführt?
Ja, hier muss man sicherlich einen Blick in die Historie zurückwerfen, weil zeitgeschichtliche und aktuelle Phänomene natürlich nicht verständlich sind, ohne dass man in die Geschichte zurückschaut. Und hier ist natürlich unserer Meinung nach ganz wichtig die Tatsachen, dass Nordkorea vom 19. Jahrhundert bis 1945 von Japan besetzt war. Gegen diese Besetzung, die Zwangsintegration der Koreaner in die japanische Armee, ebenso auch wie die Ausbeutung der Rohstoffe des Landes, bildeten sich unter Kim Il-sung sozialistische Volkskomitees als Widerstandszellen. Ein besonderes düsteres Kapitel ist hier unseres Erachtens darüber hinaus auch die massenhafte Rekrutierung von Koreanerinnen als Sexsklavinnen für die japanische Armee. In der Folge des Zweiten Weltkrieges wurde Korea dann zwischen den USA und der Sowjetunion, wie allgemein bekannt, in zwei Einflusssphären geteilt. Der aus Grenzstreitigkeiten resultierende Koreakrieg weitete sich ja dann, wie ebenso bekannt, zu einem internationalen Krieg aus, in dessen Verlauf die USA, was ja in der Regel weniger bekannt ist, Flächenbombardements mit Napalm durchgeführt haben. Das heißt also, Napalm wurde nicht erst in Vietnam eingesetzt, sondern bereits in Korea. Und in diesem Zusammenhang wurden alle großen Städte im Norden des Landes dem Erdboden gleichgemacht. Neben 940.000 Soldaten wurden allein im Norden 3 Millionen Zivilisten getötet.
Mit dem Eingreifen Chinas, das ja eine lange gemeinsame Grenze mit Nordkorea hat, wurde ein Patt erreicht, das 1953 in einen Waffenstillstand mündete. Einen Friedensvertrag gibt es bis heute nicht. Nach dem Waffenstillstand zogen die Sowjetunion und die Volksrepublik China dann ihre Truppen ab. Die USA allerdings unterhalten bis heute weiterhin 20 Militärstützpunkte mit ca. 30.000 Soldaten in Südkorea und führen jedes Jahr Großmanöver mit Südkorea durch, in denen eine Invasion Nordkoreas geübt wird. Dieses Jahr im Übrigen verschoben aufgrund der Olympischen Spiele, aber nur verschoben, nicht aufgehoben.
Ist die Forderung nach einer Denuklearisierung Nordkoreas aber nicht legitim? Es gibt doch schon genug Atomwaffen auf diesem Globus.
Durchaus. Aber in diesem Konflikt geht es nur vordergründig um die Eindämmung der Zahl der Atomwaffen besitzenden Staaten. Die Nuklearisierung von anderen Staaten, ich nenne da nur Indien, Pakistan, auch Israel, war für die USA nie ein Problem, was dann so hochgepusht ist wie in der Frage Nordkorea. 1985 war es so, man muss ja noch mal einmal in die Geschichte zurückgehen. Burkhard sprach das eingangs an. 1985 unterzeichnete Nordkorea den Vertrag über die Nichtweiterverbreitung von Atomwaffen. Damit waren damals allerdings auch Zusagen verbunden, Nordkorea bei der zivilen Nutzung der Kernenergie zu helfen. Doch 1994 bereits, also nach der Unterzeichnung des Nichtweiterverbreitungsvertrages, erwog Präsident Clinton einen Präventivschlag gegen Nordkorea. Das war 12 Jahre vor dem ersten Atomwaffenversuch. Der Nichtweiterverbreitungsvertrag wurde dann gekündigt, 2003, nachdem 2002 bereits die Regierung Bush Nordkorea in die Liste der Schurkenstaaten aufgenommen wurde.
Ja, daraufhin kündigte Nordkorea dann 2003 diesen Vertrag. Zumal die Regierung Bush ja Nordkorea schon ein Jahr vorher als Schurkenstaat bzw. als Ziel für einen möglichen Nuklearwaffeneinsatz bezeichnet hatte.
Außerdem muss man noch mal unterscheiden zwischen der jeweiligen medialen Aufbereitung des Themas bzw. seiner Präsentation in der Presse und in den Funkmedien und den strukturellen Ursachen dieses Konfliktes. Die USA als letzte verbliebene Supermacht sehen sich weltpolitisch zunehmend Herausforderungen gegenüber in militärischer, globalstrategischer, ökonomischer und politischer Hinsicht.
Ja, und das konkretisiert sich dann daran, dass zum Beispiel die Volksrepublik China sich anschickt, die USA als Machtfaktor auf allen Feldern herauszufordern, dass Russland sich innen- und außenpolitisch stabilisiert hat und den USA ja mittlerweile, wie allgemein bekannt, im Nahen und Mittleren Osten Grenzen setzt. Das konkretisiert sich auch weiterhin daran, dass man sich in der EU darauf einstellt, sich eben verstärkt von den USA unabhängig machen zu müssen, nachdem Donald Trump sich ja in wirtschaftlicher Hinsicht America First auf die Fahnen geschrieben hat.
Ja, und auch die finanzielle Stärke der USA, repräsentiert durch den Dollar, bröckelt. Die sogenannten BRICS-Staaten, das sind Brasilien, Russland, Indien, die VR China und Südafrika, fordert die USA welthandelspolitisch zunehmend heraus. Und in diesem Spannungsfeld, denke ich, wird Nordkorea als zusätzlicher Störfaktor begriffen. In einem Raum, in dem sich die Interessen der, ja, ich nenne es jetzt einfach mal niedergehenden USA und der aufsteigenden Volksrepublik China überschneiden, droht einfach eine Verschärfung des Konfliktes. Spannungen um rohstoffrelevante und strategisch wichtige Inselgruppen ergeben sich im Südchinesischen Meer und Chinas geplantes Projekt sich vernetzender Stützpunkte als Bestandteil der neuen Seidenstraße.
Ja, und in Summe wird man also feststellen können, Nordkorea wird, obwohl objektiv keine Bedrohung für die USA zu einem Prüfstein für die Durchsetzbarkeit ihres Dominanzanspruches, und zwar nicht nur in Asien. Mit der ultimativen Aufforderung an die Volksrepublik China, Nordkorea zur Raison zu bringen, wie es so schön heißt, soll ja Druck ausgeübt werden. Drohung mit militärischem Vorgehen, das seinerseits natürlich gravierende Auswirkungen auf die grenznahen chinesischen Gebiete hätte. Eine weitere Dimension in dem Zusammenhang ist unseres Erachtens, dass dabei, das wird natürlich nur subkutan ja mitreflektiert, die Volksrepublik China in ein Dilemma hineinmanövriert werden soll. Nämlich auf der einen Seite zwischen Gesichtsverlust und den oben angeführten Konsequenzen für die grenznahen Gebiete im Falle eines militärischen Konfliktes.
Aber liefert Nordkorea den USA durch die nun vollzogene Nuklearbewaffnung nicht erst recht die Legitimation für ein rigoroses Vorgehen?
Also ich denke, umgekehrt wird ein Schuh draus. Nordkorea fühlt sich bedroht, das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Der Besitz von Nuklearwaffen hat in den Augen und in der Geschichte Nordkoreas eine Sicherungsfunktion. Und dabei spielen natürlich die geschichtlichen Erfahrungen eine große Rolle. Das Trauma, das wir besprochen haben von der Geschichte und Besetzung Koreas, sowohl durch Japan, als auch später, führte einfach zu einem Trauma, was dieses Land mit einem erhöhten Sicherheitsbedürfnis verbindet.
Aber immer werden durch die nordkoreanische nukleare Aufrüstung doch auch auf der anderen Seite Ängste geschürt bzw. verfestigt.
Naja, wenn man einen Blick auf die Relationen wirft, dann wird hier natürlich einiges relativiert. Zum Beispiel ist festzustellen, die USA verfügen über 7000 Nuklearwaffen. Zum Vergleich Nordkorea 10 bis 15. Die USA verfügen über Militärbasen in Südkorea, auf Guam, in Japan. Und ebenso ist die 7. US-Flotte natürlich auch im Pazifik präsent. Darüber hinaus gilt auch, die USA geben über einen Zeitraum von 30 Jahren 1000 Milliarden Dollar für die Modernisierung von A-Waffen aus.
Ja, ich muss das jetzt mal ablesen, weil es noch ein paar Zahlen gibt. Das ist, sind die bis heute, von Anfang an bis heute stattgefundenen Atomtests. Da kommen die USA auf 1032, die Sowjetunion respektive Russland auf 720, Frankreich auf 217, Großbritannien 88, Volksrepublik China 47, Nordkorea 6, Pakistan 3 und Indien 2.
Ja, und zu bedenken ist im vorliegenden Zusammenhang natürlich auch, dass Nordkorea noch im Jahre 2015 das Einfrieren seiner A-Waffen- und Raketenprogramme angeboten hat. Nämlich unter der Voraussetzung, dass die USA und Südkorea die ja schon angesprochene Manöver einstellen würden.
Welche Folgerungen sollte man also aus dem bisher geschilderten Szenario ziehen?
Ja, eine Folgerung, die so einfach wie kompliziert wie komplex ist. Denn jeder Lösungsansatz muss natürlich von der Faktenlage ausgehen. Frieden kann unseres Erachtens nur erreicht werden, wenn die Ursachen für Kriege zur Kenntnis genommen werden. Ja, und diese Fakten sehen ja nun mal so aus. Wir haben in den USA ein militärisch-ökonomisch-administratives Machtgeflecht, das seit den frühen 50er Jahren des letzten Jahrhunderts zunehmenden Einfluss auf die Außenpolitik der USA gewonnen hat und dieselbe heute, insbesondere seit 9/11, also den Anschlägen auf die Twin Towers, faktisch bestimmt auch. Kein Präsident der USA kann heute noch gegen die Interessen dieses militärisch-industriellen Komplexes Politik machen.
Ja, und das Fatale ist, im Kapitalismus muss Profit gemacht werden. Marx sagte damals dazu, bei Strafe des Untergangs. Und insofern heißt das im konkreten Fall, es müssen immer neue waffentechnische Vernichtungspotenziale angehäuft werden. Die Rüstungsindustrie, insbesondere der USA, die für einen Verteidigungshaushalt, würde ich in Anführungsstrichen setzen, gesorgt hat, der die aller potenziellen und aktuellen Konkurrenten zusammengenommen übersteigt, hat ein objektives Interesse daran, einen permanenten weltweiten Krieg zu führen. Unterhalb einer globalen nuklearen Auseinandersetzung, die natürlich auch die Geschäftsgrundlage, sage ich mal so, auch in Anführungsstrichen, die kann man ja nicht hören, diese Branche untergraben würde.
Anzumerken eben auch, die politischen Weichenstellungen für diesen sogenannten immerwährenden Krieg, oder was heißt sogenannt, es ist ein immerwährender Krieg, sind ja von der Regierung Bush mit dem sogenannten Krieg gegen den Terror ja bereits geschaffen worden. Nach dem Wegfall des, man könnte natürlich fast sagen, liebgewordenen Konkurrenten Sowjetunion als dialektischen Widerpart, ist mit diesem ja, Geschäftsmodell ja in gewisser Weise Ersatz geschaffen worden. Das heißt konkret, die blutige Spur dieser Neuorientierung sieht doch so aus. Afghanistan 2001, Irak 2003, Libyen 2011, Syrien bis in die jüngste Gegenwart. Das Ganze ist politisch-geostrategisch flankiert worden durch den Putsch in der Ukraine 2014, sowie natürlich auch durch die ungehemmte Ausdehnung der NATO bis an die Grenzen Russlands. Und nebenbei gesagt, dem Bruch eines diesem Lande im Jahre 1990 ja gegebenen Versprechens, damals eben noch zu Zeiten der Sowjetunion.
Ja, und das heißt für Nordkorea, sie haben in ihrem Verständnis zur Kenntnis genommen, was es heißt, von den USA zu einem Schurkenstaat erklärt zu werden. Und von daher weigern sie sich natürlich, sich in ihren Augen ihrer nuklearen Lebensversicherung zu begeben.
Dieses geschilderte Szenario sieht aber doch ziemlich düster aus. Ist das nicht eine Einladung zur Resignation? Kann man denn nicht auf die bessere Einsicht aller Seiten hoffen, dass ein Weiter-so die Selbstauslöschung der Menschheit immer wahrscheinlicher macht?
Na gut, man kann natürlich jetzt einwenden, es gibt jetzt kleine Lichtpunkte der Hoffnung in einem ansonsten ja doch eigentlich recht finsteren Kontinuum. Ja, zu denken wäre hier zum Beispiel an die vorsichtigen Kontakte zwischen Nord- und Südkorea im Zusammenhang mit den Olympischen Winterspielen. Allerdings wird man unserer Ansicht nach eben abwarten müssen, ob sich Südkorea weit genug von maßgeblichen Kreisen der USA, die ja eine Bloody-Nose-Strategie durch Luftschläge Nordkorea befürworten, emanzipieren kann. Denn das wäre ja die Voraussetzung dafür, dass man diese Kontakte zu einer tragfähigen Friedensperspektive ausbauen kann. Ansonsten bleibt natürlich auch abzuwarten, ob die jetzt anvisierten Kontakte zwischen Kim Jong-un und Trump zu einem Erfolg führen. Also Erfolg würde ja letztendlich in diesem Zusammenhang bedeuten, dass zumindest eine Seite, so festgefahren wie die Positionen ja derzeit sind, im Grunde eine 180-Grad-Wendung machen müsste. Und wenn man sich das derzeitige innenpolitische Revirement in den USA anschaut, dass also der frühere Außenminister Tillerson heute ersetzt worden ist von einem Mann, der ja selbst innerhalb der CIA als Hardliner gilt und galt, was ja einiges heißen will, dann wird man sicherlich seinen Optimismus hier ein bisschen bremsen müssen.
Also ich finde vor allen Dingen auch die Verhängung der Wirtschaftssanktionen sehr problematisch. Die Entscheidungsträger in Washington wissen eigentlich sehr genau, spätestens seit dem Konflikt mit dem Irak, dass Wirtschaftssanktionen ein untaugliches Druckmittel sind. Damals, und das muss man sich auch noch mal ins Gedächtnis rufen, waren sie im Übrigen die Vorstufe zur militärischen Intervention. Die Millionen Sanktionstoten nahm man auch in Kauf.
Und auch heute warnt UNICEF davor, dass ja mit Blick auf die US-Sanktionen in den nächsten Monaten 60.000 nordkoreanische Kinder infolge der Sanktionen sterben könnten.
Dies ist eine Sendung des Friedenszentrums Braunschweig auf Radio Okawelle 104,6. Unser Thema ist heute Nordkorea. Wenn ich mir eure Ausführungen des Konfliktes um Nordkorea zu Gemüte führe, dann sind es zunächst einmal sehr deprimierende Aussichten.
Naja, so leicht lassen wir uns nicht unterkriegen. Man sollte sich im Kampf um eine gerechte Welt und Gesellschaftsordnung nicht demoralisieren lassen. Und es ist in der Geschichte auch immer so gewesen, dass große Herausforderungen und Bedrohungen immer auch einen Widerspruch produziert haben. Wichtig ist allerdings, und das ist durchaus eine große Herausforderung für die Friedensbewegung, dass wir die Friedensfrage koppeln müssen an die Frage der Grundlagen unserer Ökonomie, also eines Wirtschaftssystems, das in vielen Bereichen zunehmend menschenfeindlicher agiert. Und das Funktionsprinzip ist immer Umweltzerstörung, Ausbeutung, Gewalt und eben auch Krieg.
Ja, unseres Erachtens stehen wir heute an einer Wegscheide. Wir haben heute ein technologisches Niveau erreicht, das zweierlei Möglichkeiten in sich birgt. Erstens entweder den permanenten Krieg innergesellschaftlich und nach außen oder die Realisierung dessen, was von interessierter Seite einfach als Utopie abgetan wird. Frieden als Produkt einer Synthese aus Freiheit und Gleichheit. Es gibt unseres Erachtens kein Patentrezept. Erkenntnisprozesse als notwendige Voraussetzung emanzipatorischen Handelns gehen ja mitunter mühselige Wege in der Auseinandersetzung mit der ebenso komplexen wie widersprüchlichen gesellschaftlichen Realität. Wir als Friedensbewegung können unter den oben angeführten Voraussetzungen ein Moment dieses Prozesses sein.
Zum Schluss möchte Brigitte Nottenkemper nun eine Buchvorstellung des Kriegstagebuches von Astrid Lindgren 1939 bis 1945 vorstellen.
Unser Blick auf die Konflikte und ihre Ursachen, ihre Rahmenbedingungen, ist der Blick noch privilegierter. Denn noch sind wir nicht direkt von kriegerischen Auseinandersetzungen und Bürgerkriegen betroffen. Eine solche Außenperspektive nimmt auch Astrid Lindgren in ihren Kriegstagebüchern von 1939 bis 1945 ein. Und dieses Buch möchte ich unseren Hörerinnen und Hörern heute vorstellen. Der Seitenklappentext der deutschen Ausgabe von 2016 macht klar, wie wichtig die Gedanken, die vor nunmehr über 70 Jahren von Astrid Lindgren geschrieben wurden, in dieser heutigen Zeit sind. Ich zitiere: Nachdenklich und betroffen, aber mit dem so unverwechselbaren Tonfall stellt Astrid Lindgren in ihren Tagebüchern wichtige Fragen, die heute wieder in erschreckender Aktualität sind. Was ist gut und was ist böse? Was tun, wenn Fremdenfeindlichkeit und Rassismus das Denken und Handeln der Menschen bestimmen? Wie kann jeder Einzelne von uns Stellung beziehen? Nach dem Kriegsgeschehen erzählt sie von ihrem Familienleben und den ersten Schreibversuchen. 1944 schenkt sie ihrer Tochter das Manuskript von Pippi Langstrumpf zum Geburtstag. Die Süddeutsche Zeitung schreibt: Die Kriegstagebücher sind privat, zeigen Sorgen und Ängste der damals Anfang 30-Jährigen, aber auch ihr großes politisches Interesse und den besonderen Blick von einer der wenigen friedlichen Inseln Europas im Krieg. Diese sogenannte Neutralität Schwedens ermöglichte es Astrid Lindgren, eine Perspektive auf den Zweiten Weltkrieg einzunehmen, die innerhalb des kriegsgeschüttelten Europas einzigartig war. Es ist der Blick derjenigen, die vom privilegierten Standpunkt der Verschonten aus die Katastrophe verfolgt und zugleich aus diesem unheimlichen Wunder des Verschontseins ein Gefühl der Verantwortung entwickelt. Ihr damaliger Kommentar ist resolut: Die Menschheit hat den Verstand verloren. Astrid Lindgren hat sich lebenslang für den Frieden stark gemacht. Über Frieden zu sprechen, sagte Lindgren 1978 in ihrer Dankesrede zur Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, heißt ja, über etwas zu sprechen, das es gar nicht gibt. Die Autorin der Kriegstagebücher war 1939 noch keine Schriftstellerin. Aber sie hatte schon angefangen, für ihre Tochter Karin die Geschichte der Pippi Langstrumpf zu erfinden. Der Name war ein Einfall der Siebenjährigen, die in den Kriegsjahren häufig krank war. Astrid Lindgren erfand am Krankenbett eine Figur zum Namen und eine Geschichte zur Figur. In den Kriegstagebüchern lässt sich die Entwicklung zur Schriftstellerin gut beobachten. Ein starker Gestaltungswille ist erkennbar. Auch die für Lindgren später so typische direkte Sprache, mit der ihre eigenen Komik und Melancholie und ihre Art, Wut und Angst in Ironie aufzulösen, findet sich schon dort. Das Kriegsgeschehen wirkt neben kleinen, zuweilen idyllischen Szenen aus Urlauben in Smallland und unbeschwerten Mittsommernächten oder Ausflügen in den Skansenpark in Stockholm nur umso grotesker. Der beinahe zwanghafte Drang, Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke zu notieren und die gehorteten Vorräte und Gerichte von Familienästen aufzulisten, spiegelt die dauerhafte Sorge um die Kinder wider, die Angst, nicht mehr genug warmes Wasser, Gas und Lebensmittel zu haben. Eigene Gemütszustände dagegen erwähnt Astrid Lindgren selten. Sie hält keine Innenschau und macht sich fast nie zum Gegenstand der Betrachtung. Abschließend möchte ich erwähnen, dass die Tochter Karin dieses Buch 2016 mit herausgebracht hat.
Dies war eine Sendung des Friedenszentrums Braunschweig auf Radio Okerwelle 104,6. Das Friedensbündnis trifft sich jeden zweiten Mittwoch im Monat in der reformierten Gemeinde am Wendentorwall 20 in Braunschweig um 20 Uhr. Im Internet gibt es Informationen zum Friedenszentrum unter der Adresse www.friedenszentrum.info, wo man sich über einen Link auch die bisherigen Sendungen, allerdings ohne die schönen Musiktitel, anhören kann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Hans.